Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Herzlich willkommen zu Schalker Markt, Episode 15 bereits. Wir kommen also immer weiter voran. Wieder mit mir, ich bin Robert Gerda, Redakteur der Online-Abteilung bei Sky Sport. Und mit Dirk Rosenschlamann aus San Francisco.
Good morning.
Bei dir ist es wie spät? 8 Uhr? 9 Uhr? 10 Uhr?
9:20 Uhr, 9 Stunden zurück. Aber es ist mein letzter Tag, ganz ehrlich. Also ich mache mir jetzt gleich hier die Klappe zu und dann ab zum Flughafen, ab nach Hause. Reicht jetzt auch.
Ja, bevor wir zu Schalke kommen, wie war es denn beim Super Bowl? Also das Spiel war ja. So lange Schalke-like, sehr, sehr defensiv. Gute Defensive und hat dann am Ende auch den Aufschlag gegeben.
Wenig Ideen nach vorne. Ja, also ich habe tatsächlich ganz viele Nachrichten auch von Schalke-Fans bekommen, die gesagt haben, so mein Gott, das hat viele Parallelen zu Schalke 04. Angucken eher langweilig. Das war's auch, aber das Drumherum ist einfach... ich weiß da auch, das ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich stehe ja auf alles Brimbamborium, Tamtam, Remi, Demi, Drumrum, kann nicht genug sein. Ich sage immer, dass wir Deutschen uns da eine Menge von abschneiden können, gerade so was so Stimmung aufbauschen und so angeht vorm Spiel, ne? Da machen die ja immer diese Musik und Feuerwerk und Lichtshow. Das kann für mich gar nicht genug geben. Und ich glaube ja immer, das könnten wir in der Bundesliga auch ganz gut vertragen. Ich weiß, es werden ganz viele aufschreien, oh nein, die Traditionalisten, bloß keine Musik, die Fans machen alles selber. Wie gesagt, da hat jeder seine eigene Meinung. Ich fände es halt so gar nicht schlecht, zumal man ja auch ein bisschen dran denken muss, dass man auch neue Fans und neue jüngere Generationen dazu begeistern muss und aufladen muss emotional. Das schaffen die Amis halt super, ne? Und was ich ganz cool fand gestern auf dem Weg zum Stadion, Frank Trimholt, lieben Gruß an deinen Sohn Luca, der mir ein Foto geschickt hat. Frank hatte, glaube ich, runden Geburtstag und hat von seiner Familie eine Reise zum Super Bowl geschenkt bekommen und war tatsächlich im Schalke-Trikot im Stadion und seine Frau ebenfalls im Schalke-Trikot in einem weißen und auf dem weißen Schalke-Trikot vorne war das Super Bowl LX-Logo drauf. Schon mal das war nicht recht cool, den habe ich auch direkt in meine Story gepackt. Und dann habe ich gestern noch den Danny und den Pascal, ich hoffe den zweiten Namen ich richtig, aus Bottrop getroffen. Seahawks-Fans, natürlich auch Schalke-Fans, die haben mich im Stadion erkannt, mit denen habe ich noch einen kurzen Aufsager gemacht. Also die Schalker waren auch in San Francisco oder besser gesagt in Santa Clara ausreichend farblich vertreten.
Ja. Ja, also stimmungsmäßig, ich finde, während der Spiele ist es in den deutschen Stadien jetzt auch Bombe, aber was die vorher immer machen und was ich immer extrem geil fand bei den NFL-Spielen, wo ich war, dieses Tailgaten davor, wo die am Parkplatz alles mit Grill und so weiter. Und ich weiß noch, wir waren damals in San Francisco und hatten natürlich halt so fetten Grill wie die Amis und haben uns halt so ein mehr oder weniger einmal Grill gekauft, den wir danach halt wegschmeißen wollten. Und den haben wir dann halt hinten draufgestellt und dann sind halt die ganzen Amis an uns vorbeigelaufen, hab die Nase gerümpft und ein paar hab dann gefragt, woher wir sind. Und als wir dann gesagt haben, ja, wir sind from Germany, dann, oh yeah, nice, nice. Und dann haben sie den Grill so total abgefeiert. Oh, old school und so. Das war dann richtig, richtig cool. Ja, Spiel gestern. Historische ja. Defense, muss man sagen. Verdienter Sieger natürlich auch zum Anschauen tatsächlich ein bisschen langweilig. Aber ich muss sagen, ich bin ja kein großer Fan von Halftime-Shows. Die Halftime-Show hat mich zumindest positiv überrascht. Ich habe nämlich da gar nichts erwartet und das war zumindest
musikalisch fand ich es eher so ein bisschen so, das ist nicht meins, außer als Lady Gaga aufgetreten ist, das fand ich cool, aber so das Drumherum, das war schon geil, bis ich kapiert habe, dass diese Büsche Menschen sind, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie bewegen die diese Dinger da? Das ist völlig abgefahren. Übrigens noch eine schöne Nummer, du kriegst da tatsächlich im Stadion ja Dosen, ne? In Deutschland ja undenkbar, auch nur, und da kriegst aber nur diese Riesenbierdosen so Faxe-like, also was man alleine gar nicht trinken kann und was spätestens nach 10 Schluck nicht mehr schmeckt, weil abgestanden. Und der kostet einfach $22 und die Leute bezahlen es. Also da sind wir dann wieder bei unserem Bierpreis-Diskussion, Robert.
Ja gut, aber wenn man bei Preisdiskussionen sind, es gab ja auch den Burger für $180.
Ja, ich habe einen gesehen, der den gekauft hat.
Also da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, ein Burger für $180. aber gut, $180 für einen Burger. Naja, kommen wir zu Schalke. Schalke hat nämlich auch
gefehlt. Sollen wir erst einmal zum Deals kommen?
Ah, Nils, richtig. Wie geht's unser Nils? Ja, der hat sich ja wieder gemeldet, richtig.
Nils hat sich wieder gemeldet, ja sicher. Lieben Gruß Nils, der sich gefreut hat, dass unsere letzten Folgen von der Länge her top waren. Nils, für alle, die es nicht wissen, läuft immer bei unserer Podcast-Folge. Und wir haben ihn Nils schon zur Höchstform angetrieben. Also der ist schon auf dem Weg zum Ironman. Und er sagt jetzt, beim letzten Mal hat es nicht so viel Spaß gemacht. Minus ein Grad und Eisregen. Also Nils, hoffentlich habe ich dir mit den, oder haben wir dir mit den Burger-Erzählungen hier ein bisschen warme Gedanken gemacht. Er schreibt, kleine Anekdote vielleicht, ich werde mittlerweile erkannt. Er war letztes Wochenende beim Karneval in Ottibotti, Ottmarsch-Bocholt heißt das wohl. Und da haben sich, da haben die tatsächlich Leute gefragt, ob er der Müller aus dem Podcast wäre. Ja, das ist Nils. Ja, vielen lieben Dank für die schönen Geschichten, Nils.
Ja, viel schockierter bin ich, dass Leute ihn erkennen, weil er in unserem Podcast ist. Also, ja. Aber da, naja, sieht man mal. Also hört man wohl tatsächlich auch ein paar. Gut, und dann jetzt kommen wir zu Schalke. Lass uns direkt sportlich einfangen. Sah gut aus, am Ende ist es ein 2:2 und wenn man sich danach so die Schalke-Bubble anschaut, Hauptdiskussionspunkt war oder ist die Kritik an Miron Muslic, vor allem für seine Wechsel, vielleicht auch für andere Sachen, Taktik und so weiter. Ist diese Kritik aus deiner Sicht berechtigt?
Also, dass sie jetzt so überwältigend kommt, das überrascht mich, weil Miron Muslic ja noch bis Weihnachten der Messias war, ne, der über die Emscher laufen kann. Also ich finde das schwierig. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe mich in der Hinrunde sehr zurückgehalten mit meinem Gesamtfazit zu Miron Muslic, weil mir das alles viel zu positiv war. Jeder Trainer muss Fehler machen, sonst ist das nicht menschlich. Und Miron Muslic hat in der Hinrunde eigentlich keine Fehler gemacht. Jetzt macht er die ersten Fehler, muss man schon sagen, von der Ausrichtung her, vielleicht auch von der taktischen Umstellung her. Und das ist auch vollkommen okay, das gehört zu einem Prozess auch mit dazu. Die Frage ist halt, wie er damit umgeht. Das wird jetzt interessant sein. Also du kannst auch mal 5 Spiele in Folge nicht gewinnen. Das Problem ist, dass die anderen drumherum alle gewinnen und dass dein Vorsprung jetzt schmilzt. Ne? Also dass Schalke so lange noch auf Platz 1 war, bis dann Darmstadt die jetzt abgelöst hat, ist ja schon eine Riesenüberraschung. Was ich nicht so ganz verstehe, ist dieses, ich glaube, ich habe das in den letzten Wochen schon mal gesagt, mir fehlt dieses, wo ist denn dieses Selbstverständnis hin? Dieses Selbstverständnis, wir spielen Fußball, egal was die anderen machen. Das wird mir ja immer, wenn wir Journalisten Fragen stellen, keine Ahnung, was hältst du vom Gegner, dann kommt ja immer diese Antwort, wo ich am liebsten sofort ins Mikro beißen würde. Ja, wir gucken ja nicht auf die anderen, ne? Wir gucken nur auf uns selbst. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Die anderen Vereine gucken mittlerweile ganz genau auf Schalke 04. Wir haben das ja x-fach schon diskutiert, dass die anderen und einfach Schalke entschlüsselt haben. Ich meine, das war auch jetzt nicht großartig schwierig, aber die anderen Mannschaften bekommen halt mit, wie man Schalke Probleme machen kann. Und da hat Schalke keine Antworten drauf. Und das finde ich schwierig. Ne? Also ich hatte in der Hinrunde immer das Gefühl, dass Miron Muslic auch während des Spiels gute Antworten gefunden hat, gute Einwechslungen getätigt hat und entsprechend reagiert hat. Das fehlt mir jetzt in der Rückrunde total.
Ja, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also die Hauptkritik an Muslic jetzt in dem Dresden-Spiel ist ja, er hätte defensiv gewechselt. Das kann ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstehen. Er hat Dzeko und Jai ausgewechselt und die Begründung war, die können nicht 90 Minuten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wir müssen da dem Trainer einfach mal glauben. Wenn er sie draufgelassen hätte und die hätten sich eine muskuläre Verletzung zugezogen, hätten alle gebrüllt, ja, wie kann er sie bei 2:0 Führung drauflassen? Er hat für Dzeko Süller gebracht, das ist für mich ein Positionswechsel, Stürmer für Stürmer, ja. Und hat für Jai jetzt nicht Sanchez gebracht, aber Sanchez war vor einer Woche in Bochum auch nicht gut, sondern hat Kurucay gebracht, der in der Hinrunde mit der beste Innenverteidiger der Liga war. Und dann ist es aus meiner Sicht egal, Taktik und alles Mögliche, dann musst du als FC Schalke 20 Minuten gegen Dynamo Dresden einen 2-Tore-Vorsprung verteidigen mit diesen Spielern auf dem Platz. Ich finde auch diese Diskussion um Taktik, ob Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, das ist für mich eine reine Scheindiskussion und eigentlich eher ein Fan-Thema, weil wenn man sich das immer anschaut, die realtaktischen Aufstellungen, das verschiebt sich ja alles immer fließend. Das sagt ja auch Muslic, dass sie ja immer gegen den Ball immer schon mit einer Viererkette, weil sie so hoch gespielt haben, ein Außenverteidiger war eh meistens höher, dann waren die anderen 4 dahinter. Und das verschiebt sich. Und ich glaube, die Tore, die Schalke jetzt in den letzten 2 Wochen kassiert hat, gegen Bochum und gegen Dresden hat nichts mit Taktik zu tun. Wir hatten beim letzten Podcast, haben wir drüber geredet, gegen Bochum, das 1-0 von Bochum, da pennt Schalke einfach, erste Minute, sind nicht da, Tor, Tor. Beim zweiten Gegentor, da sind sie in Überzahl, ich glaube 5-2 und ja, lassen sich da ganz einfach ausspielen. Das erste Tor, da werden wir nachher gleich noch drüber reden, gegen Dresden, da sind wir nämlich unterschiedlicher Meinung, wer da mehr Schuld dran hat, verteidigen Elfhausi und Becker, wer dann auch immer mehr Schuld hat, auf der rechten Seite nicht gut, dann kommt der Ball scharf zur Mitte, Eigentor und das letzte Tor ist ein Torwartfehler. Das hat für mich nicht viel mit Taktik oder Auswechslungen zu tun. Und das abschließend noch, weil du auch sagst, Muslic, und nochmal, ich will jetzt auch Miron Muslic nicht komplett verteidigen. Ich finde auch, man muss, die defensive Stabilität ist bis zu einem gewissen Grad flöten gegangen und die erste Halbzeit gegen Dresden war nicht gut. Aber, und das ist jetzt das, was du gerade gesagt hast, in der Halbzeit hat er ja reagiert. Er hat Ausschieß gebracht und die zweite Halbzeit war dann eben auch eine Verbesserung und da ist auch dieser Impuls von der Bank gekommen. Und ich glaube einfach, wenn Süller das 3-1 macht, wenn Karius nicht daneben langt oder wenn die beiden da rechts außen es etwas besser verteidigen, bringt Schalke das über die Runden und dann gibt es überhaupt keine Kritik. Und ich finde es immer schwierig, wenn man dann nur kritisiert, wenn man dann das Ergebnis hinten raus weiß. Wenn man, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, nein, also keine Frage. Ich meine, das ist ja eh jetzt, worüber reden wir jetzt, ne? Wenn Schalke das 2-1 gewinnt, dann reden wir auch nicht über irgendwelche Wechsel oder so. Aber mir geht es schon auch darum, das ist ja auch eine Hauptkritik im Internet, die ich tatsächlich auch zum Teile, die Einstellung nach dem 2-0. Du führst 2-0 zu Hause gegen Dresden, hast 4 Spiele in Folge nicht gewonnen, hast ein Heimspiel, Dzeko macht 2 Tore, du siehst übrigens auch bei seinem Tor, der ist total angekommen und so, und dann ziehst du dich zurück. Wieso, verdammt nochmal, machst du nicht einfach diese Mannschaft dann platt? Das fehlt mir ganz häufig, da sind wir dann wieder beim Thema Selbstverständnis. Dieses Selbstverständnis, jetzt zeigen wir, dass wir der Tabellenführer sind. Jetzt zeigen wir, dass die letzten Wochen eher ein Ausrutscher waren. Und jetzt zeigen wir, dass wir jetzt eine Truppe haben, die locker aufsteigen kann. Und das fehlt mir so in dem, was die Spieler nach außen geben. Und das wird von der Bank gesteuert eigentlich.
Ja, auf der anderen Seite, ich bin da bei dir. Ich finde das auch. Ich bin auch immer ein Fan davon, aufs Dritte zu gehen und das Spiel zuzumachen. Auf der anderen Seite, was Schalkes größte Stärke war, Schalke hat auch noch nie eine 2-Tore-Führung verspielt in der Saison, war halt die Defensive. Und dass man sich jetzt darauf verlässt, nach 4 Spielen ohne Sieg, dass man sagt, okay, wir haben es jetzt bringen wir es über die Zeit. Ich glaube, wenn wir jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen hätten, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Dann hätte ja, man vielleicht gesagt, okay, wir gehen jetzt aufs 5. Aber so willst du natürlich dich auf deine Stärken besinnen. Und es musste dann schon sehr viel zusammenkommen, dass du es dann trotzdem noch verspielst. Es ist trotzdem ärgerlich ohne Ende. Also es ist einfach nervig, weil das wäre ein Befreiungsschlag gewesen. Und dann hättest du einfach die 3 Punkte gehabt und alle wären wieder happy gewesen.
Ja, ich glaube auch. Aber also ich glaube, die Kombination aus den letzten Spielen, die macht's dann, ne? Also das ist dann schon, ne? Also ja, also jetzt in jedem Spiel waren jetzt so Kleinigkeiten, an denen man sich aufhängt, ne? War das ein reguläres Tor in Bochum? Wenn Lautern 2 Minuten länger geht und Herr Kurucay da einen normalen Tag hat, ne? Dann, also ja, ich finde aber Schalke hatte in der Hinrunde enorm viel Spielglück auch und jetzt haben sie es halt nicht. Ne? Das kommt vielleicht auch noch oben drauf. Ich bleib dabei, aber also mir fehlt einfach dieses Selbstverständnis, was in der Hinrunde immer wieder gepredigt wurde und jetzt sind plötzlich halt dann, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ne, jetzt sind plötzlich dann die Verletzten schuld und ich bin bei dir, ne, Auswechslung geschenkt. Also der muss wechseln. Das hat er auch die ganze Saison über gemacht, ne, und jetzt ist es dann plötzlich falsch, deswegen, das ist Quatsch. Aber mir fehlt einfach, dass diese Mannschaft daran glaubt, einfach richtig gut zu sein. Und das wird meiner Meinung nach vom Trainerteam vorgegeben. Und das fehlt mir so ein bisschen auch in der Art und Weise, wie dann die Niederlagen begründet werden und so. Wie gesagt, in der Hinrunde war das alles total egal. Ne, wir jammern nicht und so. Das fand ich total gut. Und jetzt wird doch ein bisschen gejammert. Und das finde ich so ein bisschen Schlangenlinie.
Da bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube aber, das ist auch, du hast auch, also wenn du die erste Halbzeit, wenn man sich das angeschaut hat, Dresden kommt mit, war die beste Rückrundenmannschaft. Ich glaube, die hatten ich glaube, 10, nee, wie viele Spiele war, also auf jeden Fall war die noch ungeschlagen. Ja, ja, ja. 7 Punkte oder irgendwie sowas aus den ersten 3 Spielen. Schalke hatte noch keinen Sieg. Ich glaube, da hast du auch gemerkt, Dresden kam mit Selbstvertrauen. Und bei Schalke ist es auch so ein bisschen so die Suche nach sich selbst. Und ich glaube, dass, wenn du einfach ein paar Spiele wieder gewinnst, also diese Brust raus, das war ja zu Saisonbeginn, auch jetzt nicht sofort. Da gegen Hertha ja, aber dann Kaiserslautern, da waren auch ein paar Spiele. Die Bochum-Hinspiel war auch nicht so viel davon da. Kiel. Und dann kam diese Siegesserie und dann war die Brust draußen und dann bist du vorangegangen. Das fehlt Schalke jetzt einfach so ein bisschen. Ja, es ist natürlich ärgerlich, weil die Punkte oder das Punktepolster ist komplett geschmolzen, weil es nicht mal mehr Erster. Da kommen wir nachher noch dazu.
Vielleicht tut das auch gut. Vielleicht tut das ja auch gut.
Dass ich wäre trotzdem lieber Tabellenführer.
Ja, das kann ich verstehen. Also was ich tatsächlich auch noch ein bisschen zumindest mal bedenklich finde, ist, dass Muslic ein, zwei Entscheidungen, also eigentlich ist es ja gut, wenn du merkst, ey, die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, ne, Ayhan zum Beispiel rauszunehmen in Hertha und dann zu merken, ey, das war eine ziemlich dämliche Entscheidung, obwohl alle das vorher ihn gefragt haben, den darfst du ja eigentlich nicht rausnehmen, macht er trotzdem, dann revidiert er das eine Woche später. Ich denke mir so, das waren so ein, zwei Sachen vielleicht auch ein bisschen vermeidbar. Aber
ja,
hinterher bist du immer schlauer.
Ja, genau, das ist das, was mich halt aufregt. Also wenn man kritisiert und dann immer, also konstant kritisiert, ist das ja in Ordnung. Aber wenn dann man kritisiert, bloß weil dann am Ende wenn Karius nicht unten durchtaucht, hätte wahrscheinlich kein Mensch geschrien. Und das nervt mich so ein bisschen an dieser, da gibt's auch keinen Graubereich bei vielen, sondern immer ist es alles schwarz oder alles weiß. Und das nervt also mich persönlich beim Lesen. Deswegen war ich auch nicht so wahnsinnig viel auf Twitter unterwegs, weil es mich dann irgendwann auch komplett genervt hat. Plus, dass dann natürlich auch Anfeindungen gegen Muslic war, von wegen Bin Laden, Muslic und so. Das war
ja,
dann.
Ja, gut, okay, aber das ist halt Social Media, da sind halt viele Idioten unterwegs, das muss man halt sagen. Ich würde übrigens gerne nochmal mit dir auch gleich, wir sprechen über das zweite Tor, weil du jetzt auch die ganze Zeit sagst, klar ist das ein Fehler von Loris Karius, aber wenn deine Mannschaft weiß eigentlich, dass du bei hohen Bällen, weil das ist ja immer schon das Problem von Loris gewesen, ne? Also die hohen Bälle, man will ja immer mit der Faust dran, da sieht er immer etwas unglücklich aus. Warum stehen da drei Dresdner im 5-Meter-Raum so blank?
Gute Frage.
Ja, es ist kurz vor Schluss, die haben eine Ecke, vorher hält der Loris den ja sogar noch, du weißt, oh scheiße, jetzt sind die am Drücker, dann darf doch keiner da irgendwie nur ansatzweise so, ich meine, klar, ist jetzt dumm gelaufen, aber also das ist zu 95% ein Torwartfehler, aber ich habe so gedacht, Mann, nee, die anderen beiden stehen aber auch verdammt frei da.
Ja, stehen blöd, ja, richtig. Und man muss auch sagen, die Ecke ist auch sehr gut getreten. Die kommt in der sehr gut mit richtig Drall drauf und auch gut von der Höhe. Aber das ist auch was Karius sagt, was so ein Tor kann immer mal passieren, ja. Er wurde auch faul, Gott behüt. Also Schiedsrichter war dieses Mal absolut in Ordnung.
Das geht auch gar nicht, ne? Da sind wir fast eigentlich schon. Eigentlich hätten wir das geht gar nicht. Du kannst dich nicht hinterhinstellen und ja beschweren, aber eine Woche vorher bei Horn sagen, ja, das musst du weiterlaufen lassen. Also das geht dann auch, das geht ehrlich gesagt, eigentlich ist das geht gar nicht. Wir haben zwar noch ein anderes, das geht gar nicht, aber dann haben wir heute zwei. Weil das ist natürlich, also sorry Leute, ey, das war ja in keinster Weise ist das ein Foulspiel. Also
Nein. Es ist ganz standesüblich, er taucht unten durch. Ja. Und dann schalten natürlich die Abwehrspieler auch nicht. Dresden ist dann wach, dann kommt der Ball in die Mitte, der köpft ihn rein. Wenn da Schalker steht und den wegköpft, passiert auch gar nichts. Aber nochmal, ich sage ja, viele muss da zusammenkommen, damit man denkt. Aber man sollte auch nicht vergessen, die erste Halbzeit war nicht gut. Man hätte zwar auch dort in Führung gehen können, Dzeko verpasst das leere Tor. Und Dresden hatte jetzt auch nicht viele Chancen. Ja, also jetzt darf man ja nicht so tun, als ob ihr Dresden Prime Barcelona war. Aber Dresden hat das ordentlich gespielt und gefällig zumindest bis zum Strafraum und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Gegenwehr, ich glaube die wollten schon, aber also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr versprochen und nach der Pause war es dann ja auch da und dann lass uns aber auch tatsächlich, oder hast du noch, wollen wir noch über das erste Tor reden? Wir haben unterschiedliche Meinungen, es ist eigentlich gut, ja auch egal.
Eigentlich ist
also
es egal. Aus meiner Sicht, ist scheiße, genau, verteidigt also, Ende aus.
Genau, egal, wer auch immer schuld ist. Ja. Beide haben 50% dran.
Also das, weißt du, jetzt, du merkst aber jetzt halt auch das, was ich gesagt habe. Du holst so viele Spieler, die alle im Winter relativ spät, die alle einen Ansatz haben, in der Startelf zu spielen. Wir hätten ja fast sogar noch einen Stürmer aus Österreich geholt. Das hattest du mir ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass sie an dem dran sind. Du holst so viele, die Startelf-Potenzial haben, so spät, das wird jetzt einfach dauern. Und das ist das Problem, ne? Wenn du mit denen in die Vorbereitung gegangen wärst, wäre die Mannschaft ganz anders drauf. Wie gesagt, ne, es, diese Fenster, die sich auftun in der Transferperiode, die kannst du nicht vorbestimmen, weil du halt auch finanzielle Bindungen hast und so, ne? Aber das wird dir jetzt hoffentlich nicht zum Verhängnis.
Ja, die nächsten Aufgaben, also jetzt geht's in Kiel weiter, das ist auch alles andere als einfach da oben an der Förde. Ja, so ungemütlich, wahrscheinlich Wind und Wetter und was weiß ich, da wird man dann.
Ja, das ist auch eine gute Mannschaft.
Und eine gute Mannschaft, natürlich Absteiger. Also haben sich jetzt auch im Winter nochmal verstärkt. Die haben ja nochmal was aus der Bundesliga nachgezogen. Also das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Aber Schalke ist auch eine gute Mannschaft. Und damit lasst uns auch ein bisschen zum Positiven kommen. Wie haben dir die Neuen gefallen?
Ja, du siehst, das sind gute Transfers. Also das sind gute Transfers. Bei den Jai war ich sehr positiv überrascht. Also der... Ich sag's jetzt mal ganz böse, war ja von mir eher so als Lückenfüller deklariert worden. Also der hat ein feines Füßchen, fand ich echt gut. Aoshish, das fand ich ganz nett. Irgendwer hat gesagt, das ist ein Arid mit Gegenpressing, also der Gegenpressing kann. Ich glaube, der hat einfach auch, dass der hilft dir. Du siehst ja auch, dass der wieder das eine Tor vorbereitet. Der weiß ja ganz genau, wie der den Dzeko da anspielen muss. Ne? Also das ist Ich habe erst gedacht bei dem Pass, warum spielt er den da hin? Aber ja, alles klar, Schlammer nur ist keine Ahnung, zack, Tor. Also das ist eine richtige Verstärkung. Ljubicic, bin ich noch nicht so, kann ich mir noch keinen so wirklichen Gedanken zu erlauben, glaube ich gerade. Der braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Aber und bei Dzeko ist Dzeko. Also genau dafür hast du ihn geholt. Und ich habe ein ganz klein bisschen Schadenfreude, muss ich ehrlich gestehen, gegenüber den Leuten, die gesagt haben, ich will Dzeko gar nicht verstehen, den Hype kann ich gar nicht verstehen. Der kann doch nichts mehr. Alto Belli, ey. Das zweite Ding will der halt auch genau so machen. Und den ersten musst du auch erstmal so machen. Klar, der schießt am leeren Tor vorbei. Und dann, weißt du, was ich finde ja immer bezeichnend, ich gucke mir immer an, wie so Torjubel ablaufen. Gucke ich mir auch gerne bei anderen Mannschaften an, weil mich das auch ein bisschen immer so interessiert. Auch gerne mal bei den schwarz-gelben Nachbarn so, wo ich dann immer denke, so ja, wenn du dich über ein Tor nicht mehr freuen kannst, dann hast du auch irgendwas falsch gemacht. Wie sehr der sich freut und Richtung Ersatzspieler läuft und die alle zu ihm kommen, der Typ ist einfach schon voll integriert. Der ist schon voll in der Mannschaft angekommen. Die sehen ihn als irgendwie coolen Papa an oder so, ich weiß es nicht. Das fand ich schon stark. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch mal an, wie der diese Freude im Gesicht, wie der mit den ausgebreiteten Armen da Richtung Ersatzspieler läuft. Super gut.
Ja, überragend. Also drei Tore hat er jetzt gemacht. Ich würde sagen, zwei von drei Toren machen in der Liga ganz wenige. Also das zweite und das Tor gegen Kaiserslautern. Und das erste Tor ist auch technisch hochwertig. Ja, also ja, er nimmt den Ball aus der Luft, nimmt ihn nicht erst an, sondern Ding. Klar, in der ersten Halbzeit kann er auch noch einen machen. Und in der ersten Halbzeit hat er auch ein paar Stockfehler gehabt. Aber was der für eine Qualität mitbringt und auf was für ein Level der diese Mannschaft hebt, auch wie der dann teilweise auf Bälle wieder festmacht und anspielbar ist, das ist wirklich, also das ist einfach, er hat in dieser Liga, so ehrlich muss man sein, nichts zu suchen. Klar, die zwei Tore sprechen für sich. Bei Jai bin ich komplett bei dir. Da war ich sehr positiv überrascht. Ich habe mir auch mal die Zahlen angeschaut. Je nachdem, welchem statistischen Portal man glauben kann. Er hat auf jeden Fall die beste Passquote aller Schalker gehabt. Bei einem Portal waren 86%, beim anderen waren sogar 95%. Da hat er nur einen Fehlpass gespielt. Wie gesagt, bester Wert. 66% Zweikämpfe gewonnen. Auch das Topwert. Oder das ist nicht ganz Topwert, hinter Katic. Aber auch das richtig, richtig gut. Und er war nach Gomez der zweitschnellste Spieler mit 32,5 km/h. Also da merkt man technisch, taktisch, der war ja auch in der Barca-Jugend in La Masia, der ist halt top ausgebildet, ja. Also wir haben ja letzte Woche über ihn gesprochen, das Problem bei ihm ist immer so die Konstanz. Wenn er das einigermaßen durchbringen kann, dann ist man mit Vitali Becker und ihm herausragend auf dieser Position aufgestellt. Hat mir richtig gut gefallen bei Ausschieß. Du hast es gesagt, noch fast besser als den Assist, fand ich eigentlich den Pass auf Süller, den er da spielt, dieser Steckpass, wo Süller den mitnimmt und dann da, sorry, auch das 3-1 machen muss. Paar Zahlen zu ihm. 16 Sprints in nur 45 Minuten hochgerechnet, wenn es 32 wäre Topwert gewesen bei Schalke. 6,16 Kilometer gelaufen, also hochgerechnet wären es über 12 gewesen. Auch das ist ja fast schon LVC-Ding. Und Assist, sehr auffällig, gut. Bei Ljubicic, der ist fast 12 Kilometer gelaufen, 66% seiner Zweikämpfe gewonnen, was ich für einen Mittelfeldspieler schon extrem hoch fand. Und diese Dynamik bei dem 1:0, wo er den Ball von Karaman übernimmt, dann durchs Mittelfeld marschiert, rauslegt auf Aouchich und dann der kommt die Flanke dann zum 1:0, fand ich auch überragend. Also der hat auch gezeigt, der war wahrscheinlich von den Neuzugängen der unauffälligste, da bin ich bei dir, aber allein in der Aktion hast du gesehen, der kann auch richtig, richtig helfen. Und du hast es auch vorher gesagt, die Trainingswoche jetzt wird denen allen gut tun. Die könnten sich noch mehr aneinander gewöhnen. Eventuell kann Dzeko nächste Woche vielleicht schon 90 Minuten gehen oder 85 Minuten. Ndjai kann vielleicht ein bisschen länger gehen. Aouchich kann vielleicht starten statt nur 45. Das wird Schalke extrem helfen. Vorausgesetzt, die können das halten. Aber ich muss sagen, von 46 bis Minute 70 oder 71 war das mit der beste Fußball, den Schalke in dieser Saison gespielt hat. Und das lässt einen auch hoffen. Also deswegen, ich sehe tatsächlich nicht alles so schwarz nach diesem Spiel. Es ist unfassbar nervig, dass man das Spiel nicht gewonnen hat. Aber da gibt's auch richtig viel Positives mitzunehmen. Und das, ob man das dann jetzt hinkriegt, wird man sehen. Sollte man das hinkriegen, dann sehe ich in den nächsten Wochen durchaus auch ein paar Siege wieder für Schalke kommen.
Ja. Das wäre zu wünschen. Ja, ja.
Ja. Hast du noch was zu ergänzen?
Nö, ich kann das so unterschreiben. Also, ne, aber es ist trotzdem, letztendlich bringt dir es nichts, wenn du 20 Minuten gut spielst. Das Spiel geht halt 90.
Ja, und deswegen sage ich, die erste Halbzeit, das war auch zu wenig. Man wird dann jetzt sehen, wie die Aufstellung nächste Woche aussieht. Ja, bin ich mal gespannt, ob man wieder zur Dreierkette zurückgeht oder bei der Fünferkette bleibt, ob man Schallenberg rausnimmt und offensiver wird oder
das
ob
wird
man
halt da spannend, ein bisschen
Stabilität,
ne? Ja. Ich hätte halt gesagt, warum dieser, klar, ne, mit Personal und so, ich glaube, aber ich fand halt so, du bist in der Hinrunde so stark mit dieser Dreierkette, egal ob du dann gegen den Ball eine Vierer oder was auch immer, aber eigentlich, warum änderst du was an dieser, ne, Kurucay, Katic, Ayhan, das hat doch super funktioniert. Und ne, der arme Timo Becker, der tut mir ja auch leid, weil das einfach auch ein richtig cooler Typ ist. Aber ich glaube, sie tun ihm aktuell keinen Gefallen damit. Also ich habe auch gesagt, ne, der muss doch rechts nach außen, da war der super. Jetzt merkt man nur, ich meine, Schalke hat zurzeit keinen anderen, aber da muss man ein bisschen beobachten, weil Timo hängt halt schon stark seiner Form hinterher, ne? Und das ist gerade so ein bisschen problematisch über die Seite, würde ich sagen.
Und natürlich, wenn du Viererkette spielst und dann Fehler machst als Rechtsverteidiger, ist der schwerer aufzufangen, wie wenn noch drei Innenverteidiger hinter dir sind. Ja. Das stimmt schon. Ja, es ist ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich mit Dreierkette spielt, nimmst du einen Offensiven raus. Ja, das muss man dann halt auch sagen. Dann ist entweder Aouchich auf der Bank oder Ljubicic auf der Bank oder wer auch immer auf der Bank.
Das Schöne ist, dass du jetzt halt solche Variationsmöglichkeiten hast, ne? Und du wirst halt jetzt jemanden treffen. Wir haben vorher immer gesagt, die Breite des Kaders ist nicht ausreichend gut besetzt. Jetzt wird's spannend. Es wird auch spannend für Ron Schallenberg. Das Problem bei Ron Schallenberg ist ja immer, dass der sehr unauffällig spielt, aber durchaus ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist für diese Mannschaft. Ne? Und das ist so ein bisschen immer, geht so ein bisschen immer unter. Ich finde aber, ich habe da jetzt nicht bei diesem Spiel oder bei den letzten beiden Spielen, muss ich gestehen, aufgrund der Entfernung hier, habe ich da jetzt nicht so mega drauf achten können. Aber ich fand auch vorher, hat immer ganz wichtige Ballunterbrechungen immer drin gehabt, wenn der Gegner wie so ganz gefährliche Nummern hatte. Von daher, also ich fand den bisher immer einen großen Stabilisator. Aber wenn natürlich jetzt Konkurrenzkampf da ist, ist auch er nicht sicher, dass er jede Woche startet.
Ja, aber der Ballgewinn vor dem 2:0 war Schallenberg. Also das sollte man. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut, wer den Ball da gewonnen hat, das war Schallenberg.
Guck mal, dann passt das nämlich,
nach vorne. Genau. Und natürlich, jetzt sagt man auch, ja, das kann vielleicht auch ein Ljubicic spielen, dann ist dann die Doppel-6 Ljubicic und Elfhausi, aber die denken halt beide nach vorne und einer, der halt ein bisschen nach hinten.
Ja.
Also ich finde, wenn du Viererkette spielst und Schallenberg rausnimmst, dann opferst du ja im Grunde im Vergleich zur Hinrunde zwei Defensive, also den einen Innenverteidiger und den defensivsten Mittelfeldspieler. Das finde ich schwierig. Wenn du natürlich eine Dreierkette wieder spielst, dann finde ich, kann man schon überlegen, ob man Schallenberg vor allem gegen Teams, wo du weißt, du wirst mehr Ballbesitz haben und viel mehr im gegnerischen Drittel spielen, da kann man das sich sicher schon überlegen. Aber es ist eine schwierige Entscheidung. Ich bin auch eher Schallenberg-Fan, auch weil der jetzt die letzten Wochen nicht immer, sag ich mal, sein Leistungsniveau gefunden hat. Aber wer hat das schon, ja? Und das wird man sehen. Auf Muslic werden schwierige Entscheidungen kommen und dann wird man ihn danach auch bewerten. Und wenn er dann falsche Entscheidungen trifft, dann ist auch Kritik in Ordnung. Nur ich finde das immer schwierig, die Kritik erst danach zu äußern, wenn es dann schiefgegangen ist. Wenn man das vorher dann kritisiert, dann ist es ja fein. Gut, ich glaube, dann haben wir das sportlich eigentlich abgearbeitet. Es ist noch ein bisschen was anderes auf Schalke passiert, nämlich die Genossenschaft hat Anteile an der Stadion AG gekauft, oder Stadion GmbH gekauft, Entschuldigung. Und da haben sich jetzt natürlich immer noch viele Leute gefragt, auch wenn es schon zigmal Thema war, was bedeutet denn das jetzt eigentlich für Schalke?
Ja, einfach nur mal kurz zusammengefasst, es ist halt wichtig, Schalke hat ja immer noch das Problem durch das negative Eigenkapital. Dadurch, dass Schalke ein eingetragener Verein ist, gibt es eine ganz klare Auflage. Hast du ein negatives Eigenkapital, dann musst du am Ende einen buchhalterischen Gewinn von, jetzt sind, glaube ich, 5% und 5%, ne? 5% in der zweiten Liga, in der ersten werden es dann irgendwann mal 10% nachweisen. Das heißt, Schalke muss hinterher, wenn sie eine Aufstellung machen, was haben wir ausgegeben, was haben wir eingenommen, muss da ein Plus bei rauskommen. Und Plus machst du halt am einfachsten durch Spielertransfers oder halt jetzt, wenn du schon weißt, okay, wir werden jetzt nicht so viele Spieler verkaufen, wo wir Gewinn machen werden, so einen großen Gewinn, sondern wahrscheinlich eher werden wir ein bisschen was ausgeben müssen, dann macht es am meisten Sinn halt, das war ja im Vorfeld gesagt, wenn die Genossenschaft halt Anteile an der Stadion GmbH kauft und dadurch Schalke halt ein buchhalterisches Plus ausweisen kann, in Höhe von 7,5 sind es, glaube ich, ne? Ja. Und das hilft im Endeffekt hinten raus dann, dass du diese Auflagen erfüllst, dass du nicht hinter einen Punktabzug bekommst. Das war ja die Frage, ob sie es letztes Jahr machen oder erst dieses Jahr. Sie haben sich entschieden, das dieses Jahr zu machen. Gibt mit Sicherheit ein bisschen Planungssicherheit und Planungsspielraum auch für den Sommer.
Ich wollte gerade sagen, das hat jetzt für die aktuelle Phase gar nicht so viel zu tun, sondern gilt dann für die kommende Transferphase im Sommer. Sprich, man ist dann auch nicht zwingend darauf angewiesen, auf einen Süller-Verkauf, weil da muss man jetzt natürlich auch abwarten. Wenn der natürlich jetzt größtenteils von der Bank kommt vielleicht und nicht so Tore schießt, dann wird natürlich auch sein Wert nicht mehr steigen. Aber man wird sehen, wie es mit ihm weitergeht. Aber lass uns bei Süller mal kurz bleiben. Da hat ja Frank Baumann hat ja relativ deutliche Worte gefunden. Ich finde das auch richtig so. Und ich bin auch gespannt, ob sie vielleicht auch gerichtlich dagegen vorgehen. Mich würde mal interessieren, das Duo Lüftl-Baumann. Du bist da tagtäglich dabei. Also jetzt nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den beiden, weil das ist natürlich relativ frisch. Aber generell, wie nimmst du die beiden wahr? Wie ist so die Stimmung im Verein unter Baumann? Ist da was zu spüren im Vergleich zu letzter Saison oder hält er sich da eher im Hintergrund oder wie kann man das?
Also ich finde es ja ganz interessant. Ich finde es ja ganz interessant. Auf den Fotos von den Neuzugängen ist Frank Baumann nie drauf, ne? Da ist immer nur Maxi Lüftl drauf. Also du siehst schon so, Frank Baumann hält sich schön aus den Scheinwerfern zurück. Ich glaube, jeder, der mal ein Interview mit ihm gesehen hat, sieht auch so seine ganz ruhige Art und die strahlt natürlich auf diesen Verein aus und das tut dem Verein auch gut. Ne? Und dass er jetzt Maxi Lüftl dann auch so diese Bühne gibt, auch für Transfers, die Maxi Lüftl halt auch initiiert hat. Denn gerade bei Aoshish zu wissen, wie die, wir haben ja diese Leihsituation von seinem Verein beleuchtet, da muss man ja erstmal durchscheinen, das musst du halt auch erstmal wissen. Und Lüftl wusste das, deswegen stellt sich nicht Frank Baumann hin und sagt, das ist mein Transfer. Ne? Also das funktioniert sehr gut, ich glaube, das tut dem Verein auch gut, gerade intern tut es dem Verein auch gut, jemanden zu haben, der so ist. Und Frank Baumann ist halt auch einer, der, glaube ich, auch zwischenmenschlich ganz gut tickt. Also da hatte Schalke in den letzten Jahren durchaus auch mal ein bisschen Probleme, gerade was so Mitarbeiterbehandlung angeht und so. Das Zwischenmenschliche ist dann hier und da auch echt mal zu kurz gekommen. Das haben wir auch häufig genug ja kritisiert. Und ich glaube, da tut ein Frank Baumann ganz gut, der dann auch mal die komplette Belegschaft einlädt. Da stand jetzt schon häufiger mal einfach mal ein Currywurstwagen nach einer stressigen Zeit unten und dann war die ganze Geschäftsstelle zum Essen eingeladen. Ich glaube, solche Dinge, die sind in den letzten Jahren durchaus auch mal zu kurz gekommen. Von daher, dieses Duo passt echt, glaube ich, ganz gut. Maxi Lüftl mit vielen Ideen, die auch gut zu Schalke passen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass er auch Muslic schon vorher ganz doll auf dem Schirm hatte. Bei Aushish hat er einen großen Anteil dran. Auch bei Ndjaye, glaube ich, war er, also der hat schon gute Ideen und Baumann lässt ihn dann auch machen. Also diese Kombination scheint ganz gut zu funktionieren.
Ja, würdest du mir auch zustimmen, dass Schalke auch bei anderen Vereinen wieder, ich will nicht sagen ernst genommen wird, aber zumindest ernster genommen wird, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Zumindest scheint auch die Achtung, also zumindest habe ich so den Eindruck, dass Schalke wieder deutlich positiver im Rampenlicht steht und das müssen doch die anderen Vereine auch wieder wahrnehmen, oder?
Naja gut, also du darfst ja nicht vergessen, dass es vorher niemanden gab, der dafür zuständig war. Ne, also du hast ja keinen Sportvorstand gehabt, deswegen, also alles ist besser als das, was Schalke vorher hatte. Nämlich da hatte Schalke vorher gar nichts. Schalke konnte man da gar nicht ernst nehmen, weil da niemand war, der irgendwie Ahnung von der Branche hatte. Ne, das habe ich ja mehrfach kritisiert. Und jetzt ist endlich mal wieder jemand da, der auch wirklich Bosscharakter hat im Sport, der Ahnung hat, der Kontakte hat, der einfach auch klare Richtungen vorgibt. Das klar wird sowas auch bei Beratern und anderen Vereinen auch ganz anders wahrgenommen. Wie sie jetzt natürlich in der Silla-Sache verfahren, bin ich selber mal gespannt. Wenn das so stimmt, dass schon alles unterschrieben war, dann ist das ein Vertragsbruch, ne? Und dann kann man da natürlich auch gerichtlich gegen vorgehen. Wie sinnhaft das ist oder nicht, das muss Schalke entscheiden. Das kann ich jetzt tatsächlich von hier auch gar nicht so richtig bewerten. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen tiefer reinarbeiten. Aber das wird natürlich dann interessant, wie das weitergeht. Das ist natürlich, diese Nummer wirkt natürlich jetzt nach außen schon ein bisschen schwierig, weil in der letzten Transferperiode Schalke schon Pech hatte mit Bar. Und den Queen's Park Rangers. Jetzt hast du diese Transferperiode wieder Pech mit New York FC. Das ist jetzt nochmal eine andere Stellung, ne? Weil das City Group, das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Dorfclub, ne? Das wirkt nach außen vielleicht dann doch nicht so ganz geil, wenn du dir zweimal so auf der Nase rumtanzen lassen. Von daher ist es da, glaube ich, jetzt ganz wichtig, wohl überlegt, da die nächsten Schritte zu gehen.
Definitiv. Bin auch gespannt, wie das dann ausgeht. Wie du sagst, das Problem könnte ja natürlich sein, dass die City Group natürlich mehr Geld hat als Schalke. Also wenn es da zu einem Prozess kommen würde, dann ist es aber, schauen wir mal, was am Ende dann rauskommt. Ich würde noch ganz kurz noch eine Sache zu Baumann, da fand ich nämlich auch sehr gut die Aussagen zu Vitali Becker, der dann eben auch gemeint hat, dass der sich das verdient hat, dass wenn er dann zurückkommt, wieder in der Start, natürlich muss er Leistung bringen, aber wieder in der Startelf steht, finde ich gut, dass man so einen Jungen der war ja auch in der Jugend öfter mal verletzt, aber in seiner ersten Verletzung bei den Profis da auch ein bisschen stützt und sagt, ey, wird du mal fit, mach dir keinen Stress, dann kommst du zurück und bist da. Natürlich jetzt, wenn ein Jai so spielt wie gegen, dann ist es halt ein offener Zweikampf. Aber trotzdem finde ich die Aussagen gut, dass man da so einen Jungen ein bisschen zuredet und ein bisschen Mut macht und sagt, ey, kurier dich aus, dein Platz ist da, wenn du zurückbleibst.
Ja, klar ist das cool, aber du sagst es jetzt selbst, das wirkt ein wenig so, als wenn Schalke zu dem Zeitpunkt eine ähnliche interne Denkweise hatte zu Ndjaye, nämlich dass das eher ein Lückenfüller ist. Wenn er natürlich jetzt so spielt, dann muss man ganz klar sagen, da muss auch Vitali Becker sich erstmal hinten anstellen, ne? Also, oder du findest eine Möglichkeit, beide spielen zu lassen. Also, das wird jetzt sehr spannend, wie Miron Muslic da agiert. Aber bei Timo Becker zum Beispiel, also bei dem anderen Becker, da war ja auch klar, sobald der fit ist, spielt er wieder, ganz egal, wie er spielt.
Ja. Ja, wir werden sehen. Es ist interessant, das ist geil trotzdem. Und wir haben dann noch Dat geht gar nicht. Wir hatten ja vorher schon ein Dat geht gar nicht gehabt. Jetzt das echte Dat geht gar nicht. Nämlich auf Schalke ist mal wieder Unruhe und das gefällt dir so gar nicht, Dirk, richtig?
Ja, also ich habe das jetzt von hier natürlich irgendwie mitbekommen, die Diskussion um Clemens Tönnies, Ehrenpräsidium und so weiter. Dann haben sich ja die Ultras und andere Fanorganisationen per Spruchbänder geäußert. Jetzt dann Sponsoren und Freunde von Tönnies, dann jetzt der Verein. Also ich habe das ja schon mal gesagt, dieses, ich nenne es ja mal das alte Schalke und das neue Schalke, das ist ein totales Problem, wenn beide schieben ja den schwarzen Peter für alles, was irgendwie personell, finanziell und so weiter schiefgelaufen ist in der Außendarstellung, immer komplett der anderen Seite zu. Die Alten sagen, die Neuen machen nur Kacke, die Neuen sagen, die Alten haben alle Kacke gemacht, deswegen können wir nichts anders machen. Das ist so ein bisschen wie im Kindergarten es funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du Hand in Hand arbeiten. Auch wenn es schwierig ist und der eine den anderen nicht mag. Jeder hat bestimmte Vorteile, die dem Verein helfen. Und so dieses Fingerpointing, du hast alles scheiße gemacht oder nein, du, hilft keinem, es nervt und es ist natürlich, dass das jetzt wieder rauskommt, gerade in einer Phase, wo es auch nicht so gut läuft. Ja, wahrscheinlich sind wir Medien wieder schuld, aber grundsätzlich, ja, ganz ehrlich, sorry, da denke ich mir so, meine Fresse, Leute, setzt euch an einen Tisch. Es könnte befruchtend wirken, wenn jeder seinen Vorteil mit einbaut, aber ich denke, dass auf allen Seiten die Egos da leider zu groß sind. Und damit, das Thema nervt dann, deswegen lass uns einfach, das geht gar nicht. Ich denke mir so, meine Fresse, ey. Leute, ihr habt alle nichts gelernt. Alle.
Ja, ich muss sagen, ich habe es mir auch tatsächlich auch nur überflogen, weil es mich eben, genau was du sagst, komplett nervt. Ich denke mir immer, ja klar, jetzt muss das natürlich kommen, jetzt sind 5 Spiele ohne Sieg, jetzt muss da natürlich wieder Egos gestreichelt werden und so weiter. Ich kann damit nichts anfangen. Das hat nichts mit dem Sport zu tun aktuell. Ja, ich finde es einfach schade, dass sowas immer wieder kommt. Gehört vielleicht zu Schalke irgendwie auch dazu, ja, aber man muss es nicht gut finden und ich finde es nicht gut und bin an deiner Meinung, das geht echt gar nicht. Das geht gar nicht, wenn sich vielleicht auch die Nachfahren von Armin Younes gedacht haben, denn der gute Mann hätte ja noch wechseln können und hätte, glaube ich, das 6-fache verdienen können in Indonesien, von dem, was er auf Schalke verdient, hat abgelehnt. Ich, um ehrlich zu sein, freut mich für den. Also ganz ehrlich, der hat jetzt sich wieder rangekämpft, wird es jetzt natürlich auch wieder schwerer haben zu spielen, aber der hat ja Familie und alles, der fühlt sich jetzt hier wohl, der hat auch genug Geld verdient in seinem Ding. Finde ich gut, dass da nicht jeder Profi, wir hatten es auch bei Dzeko, ich glaube, Schalke hätte es natürlich gern genommen, dann hätte man das von der Gehaltsliste gehabt. Aber ich finde es trotzdem gut, dass er gesagt hat, nee, ich fühle mich hier wohl, ich spiele das jetzt hier noch eine halbe Saison zu Ende und dann schaue ich weiter. Ich will nicht schon wieder umziehen. Ja, ja, finde ich irgendwie sympathisch. Ganz ehrlich,
also bei allem Respekt, aber Indonesien ist jetzt auch nicht Paris oder San Francisco. Also ganz ehrlich, der Armin Younes hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht, ich brauche das nicht, ich habe familiär, kann ich das, diesen Stress nicht auf mich und meine Familie zu überwälzen und der wohnt, glaube ich, in Essen, wenn ich richtig informiert bin. Also ganz ehrlich, das kann ich total nachvollziehen. Und dann ist auch Geld nicht alles.
Nee, Geld ist eben nicht alles. War ja bei Dzeko auch so. Deswegen finde ich das auch gut, dass er dann jetzt, man wird sehen, was dann im Sommer passiert.
Das Sechsfache.
Ja. Aber, ja, gut. Aber, ja, das ist, ja, ist halt auch, ja, man, ich meine, die müssen ja mit irgendwas locken, ja. Also, man wechselt ja nicht einfach so nach Indonesien. Also, Indonesien ist trotzdem schön. Die haben Komodo-Warane, ja. Also, die letzten Drachen der Welt. Also, das ist schon auch richtig cool. Aber, seine ganze Familie aus allen Fugen reißen und einfach mal schnell nach Indonesien. Gut, vielleicht wäre auch nur alleine hingeflogen, aber es hat trotzdem,
ich denke, das
halbes
war
Jahr
von
der Familie weg sein.
Also diese letzten Flugdrachen der Welt, das war mit Sicherheit auch Verhandlungsdetail. Also die werden gesagt haben, du verdienst 6-fache, aber wir haben auch Komodo-Warane. Wie heißen die? Komodo-Warane.
Komodo-Warane, aber das sind die können nicht fliegen. Die können
so
nur am Boden. Aber muss man
gucken,
das
Feuer
sind richtig geile. Nein, aber die können ein Reh oder auch ein Nilpferd in einem Ding essen. Also in einem.
Ein Nilpferd?
Ja, die können das in einem.
Also, ein Nilpferd.
Ja, da gibt's YouTube-Videos, das ist relativ. Gut, wie kommen wir jetzt von Nilpferd und
Ding zu unserem Was nie eigentlich? Ich krieg dieses Bild nie wieder aus meinem Kopf, wie irgendein Vogel, der nicht fliegen kann und kein Feuer speien kann, ein Nilpferd in einem Happen auf ist. Keine Ahnung, auf welchen YouTube-Seiten du so unterwegs bist, Robert, aber da müssen wir beide nochmal drüber reden.
Es ist so eine Riesenechse, aber Englisch sind es Komodo Dragons, also es ist tatsächlich der Name Drachen, ist da drin. Ich schick dir, wenn wir hier fertig sind, mein YouTube-Video.
Ich google jetzt, während du erzählst über was macht eigentlich.
Ja, was macht eigentlich? Heute Benjamin Stamboli. Was macht eigentlich Benjamin Stamboli oder was hat Benjamin Stamboli auf Schalke gemacht? Der kam 2016 für 8 Millionen, solche Summen, davon träumen wir heute nur, von Paris Saint-Germain, hat insgesamt 133 Spiele für Schalke gemacht. Interessanterweise für keinen Verein in seiner Karriere mehr. Kein Tor, 6 Vorlagen, 24 Mal Gelb. Da wusste man schon, was da die Hauptdisziplin ist. Einmal glatt rot, das war Notbremse und das ist jetzt ganz interessant, würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest witzig. Das war am letzten Spieltag der Saison 16-17. Das war das Afdijai-Spiel bei Donis Afdijai. Das war nämlich das 1-1 in Ingolstadt, wo Afdijai sein Tor gemacht hat. War zwischendrin auch Kapitän auf Schalke. Und ja, mit ein Highlight natürlich war auch bei den 4-4 in Dortmund auf dem Platz. Hat ein Eigentor zum 2-0 gemacht, aber hat auch einen tollen Assist auf Burgstaller zum 4-1 gemacht und damit so die Wende ein bisschen eingeleitet. Ging dann 2021 nach dem Abstieg in die Türkei zu Adana Demirspor, wurde auch dort Kapitän. Also man merkt, er ist Führungsspieler überall. 93 Spiele, 5 Tore, 10 Vorlagen, also deutlich offensiver als auf Schalke. Bis Winter 24 dann die Vertragsauflösung. Dann gab es aber noch eine Klage von Stapoli gegen den Verein, weil ihm noch Gehälter ausstanden. Hat dann bei der FIFA Recht bekommen, hat dann nochmal knapp 300.000 Euro bekommen. Hat dann die Saison zu Ende gespielt bei Stade Reims, ich bin nicht so gut in Französisch, in der Ligue 1. Der Vertrag lief dann aus. Dann war er 2 Monate vereinslos, ist dann im September 24 in die Ligue 2 gewechselt, also in die zweite französische Liga zum FC Metz und ist dort in der Relegation aufgestiegen, ausgerechnet gegen Reims und spielt jetzt wieder in der Ligue 1, ist mittlerweile 35. Diese Saison 13 Spiele in der Liga plus einmal im Pokal zu Beginn oft durchgespielt, dann mal ein bisschen außen vor, zuletzt auch wieder 90 Minuten, hat noch kein Scorerpunkt, aber war zwischendurch auch hier Kapitän. Und was mir bei all dem, was ich jetzt erzählt habe, trotzdem am meisten hängen geblieben ist, war, als ihm, ich weiß jetzt nicht mehr welches Spiel war, aber es war in der Abstiegssaison, als ihm die Fans die Kapitänsbinde weggenommen haben. Und da habe ich so, hat er mir so leid getan, weil man gemerkt hat, ey, das geht dem so nahe und das tut dem richtig weh. Und sportlich war ich nicht immer überzeugt, auch wenn er bei Tedesco in der Dreierkette dann den rechten Part da ganz ordentlich gemacht hat. Aber ich glaube, das war ein richtig cooler Typ und er hat sich vor allem voll mit Schalke identifiziert. Und das kannst du bestätigen, Dirk, oder?
Ein feiner Kerl, also charakterlich 1A. Ich finde das schon immer stark, wenn du als Franzose so schnell Deutsch lernst, weil das ist, ist Deutsch eh schon total schwierig zu lernen und ich glaube für die Franzosen nochmal so ein bisschen und der war einer der schnellsten überhaupt, das war für den ganz wichtig und wie sehr er sich auch mit den Wurzeln des Vereins beschäftigt hat, hat ja beim Olli 4 Kruschinski so eine Mythos-Tour gemacht, wo einfach der Olli so die Wurzeln auch des Vereins halt im Stadtteil Schalke nochmal beleuchtet, auch vielleicht ein bisschen andere Sichtweise auch auf die Entstehung des Clubs hat und so. Und das hat Stamboli von sich aus gemacht. Ich habe früher ja schon immer kritisiert, dass das so völlig verloren gegangen ist, dass die Spieler sich mit dem Umfeld auch, was so rechts und links neben der Arena passiert, nicht mehr so wirklich beschäftigen, sondern die setzen sich in ihre Karren und fliegen nach Düsseldorf oder was weiß ich wohin. Da war Stamboli keiner, der hat von sich aus gesagt, ey, ich möchte gerne lernen, was für Probleme hier auch herrschen, damit ich vielleicht auch die Fans und deren Geschichte halt besser verstehe, Sorgen und Nöte verstehe. Und da hat er sich von sich aus sehr stark engagiert. Was ich ganz ganz witzig fand, ich habe irgendwann ein Foto gesehen, als er in der Türkei gespielt hat, seinen Vertrag verlängert hat. Da war das Foto der Vertragsverlängerung hat auf dem Motorboot von dem Besitzer des Vereins stattgefunden. Also ein ganz, ganz crazy Foto irgendwie, wo ich nur gedacht habe, oh Gott, wo bist du gelandet, ey? Ja, also super feiner Kerl, ganz starker Charakter. Schön, dass der auf Schalke war und schön, dass er gezeigt hat, dass Spieler auch mal über den Tellerrand gucken können. Davon gibt's nicht mehr viele.
Ja, auf Englisch würde er sagen, we wish him well. Also wir drücken ihm die Daumen, ja. Soll sein Glück finden, guter Typ. Und ja, war dann am Ende ja fast 5 Jahre auf Schalke, wenn man sich das überlegt. Also hätte ich jetzt auch gar nicht so so lange in Erinnerung. Aber ja, wie gesagt.
Schwierige so. Phase auch, in der er da war, ne? Also dann hinten raus. Ja. Also da waren bestimmt auch Höhen und Tiefen mit da, also Höhen mit dabei, aber dann war es hinterher, als es dann turbulent wurde, hätte ich jetzt keinem Spieler gewünscht, das in seiner Historie zu haben.
Nein, also den Arena-Ring, den glaube ich, will er gern vergessen. Ja. Und aber die Vizemeistersaison, da war er auch Teil davon, war da Stammspieler und wie gesagt, beim Jahrhundert-Derby mit Tor und Eigentor und Assist. Aber dieses 4-1 auf Burgstaller, das war schon ein ganz, ganz feiner, langer Pass, wo Burgstaller dann den ja per Bogenlampe über Weidenfehler köpft. Also das war
den habe ich übrigens hier getroffen. Also den Roman Weidenfeller habe ich hier in San Francisco getroffen und der weiß schon, wo er mich einzuordnen hat. Aber ich muss echt sagen, der Roman ist echt ein netter Kerl. Also auch wenn viele jetzt sagen so, what? Nein, ein sehr, sehr, sehr netter Kerl. Und ich musste auch direkt an dieses Tor denken, als ich ihn gesehen habe.
Ja, der ist ja öfter auch mal bei Schalke, ja, bei den Shows hier von Ricardo Basile, und wenn man dem über den Weg läuft, der grüßt auch immer. Also das ist immer, also macht einen sehr feinen Kerl. Ich kenne den nicht, aber das ist, finde ich, immer. Es gibt auch andere, die sehen einen und gehen einfach an einen vorbei, weil sie mich ja nicht kennen. Und ist ja auch in Ordnung, aber der grüßt immer, hallo und so weiter.
Nein,
und
das auch
ist
total nett. Und, also, und sagt da auch sofort, ey, hoffentlich geht ihr hoch und ja.
Ja, na gut, damit wären wir tatsächlich schon am Ende. Ich hoffe, Nils ist auch schon wieder fast auf der Zielgeraden. Wir haben noch zwei Fragen. Also übrigens, wir kriegen ja immer sehr viele Fragen rein, aber die meisten Fragen sind natürlich offensichtliche Fragen, die wir eh behandeln. Also Muslic zum Beispiel, ja, also da werden wir jetzt halt keinen namentlich erwähnen, aber natürlich haben viele Leute auch nach Muslic gefragt oder nach System und so weiter. Also das, wie gesagt, wenn ihr da nicht erwähnt werdet, seid dann nicht böse, das machen wir dann natürlich generisch. Trotzdem haben wir jetzt noch zwei Fragen. Und zwar die erste Frage wäre dann von Marcel-GE04. Was passiert mit den Einnahmen durchs Parken? Wo landen die 5 Euro?
Ja, also Schalke kauft davon keinen neuen Spieler. Also erstmal ist das natürlich Personalaufwand, den du da betreiben musst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Schalke das outgesourced hat. Also das macht Schalke nicht selber, die Parkflächen rund um die Arena. Ich bin mir auch tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht sicher, dass jetzt gefährliches Halbwissen, ob die Flächen alle wirklich Schalke gehören oder ob da nicht auch städtische Flächen bei sind. Dann wirst du mit Sicherheit auch eine Miete bezahlen müssen. Also von daher, da wird man nicht reich durch, aber dass sie dafür Parkgebühren nehmen müssen, damit da auch eine gewisse Ordnung herrscht, das muss ja auch, da sind dann ja auch Ordner, die dann zumindest gucken, dass es einigermaßen abläuft, da musst du Verkehrsregelung und so, das kostet alles Geld. Ich glaube nicht, dass man damit reich wird, sondern dass das eher kostendeckend läuft. Aber das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen.
Ja, falls wir noch mehr in Erfahrung bringen, erklären wir es in einer der folgenden Folgen. Und dann abschließend von Linus1506T. Wieso passt Finn Porat anscheinend doch nicht zum Muslic-Spiel? War ja zuletzt auch außen vor. Glaube ich, kam jetzt auch zweimal gar nicht mehr ins Spiel. Was ist da deine Einschätzung?
Ach, also das ist immer ein bisschen schwierig, wenn du in einen neuen Verein kommst, der, glaube ich, ganz anders ist als der Verein, wo du vorher warst. Also ich glaube, der Sprung von Kiel nach Schalke, wenn du auch das vorher nicht kanntest, ist das, glaube ich, echt nochmal, vor allem, wenn du dann so hin und her geschoben wirst. Wir haben ihn erst alle abgefeiert als den Poli Porat, der überall spielen kann. Mich hat er eigentlich nie so wirklich überzeugt, wenn er gestartet hat, egal wo. Aber wenn du so nicht richtig weißt, wo du hingehörst und so, ich find's schwierig gerade, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also eigentlich würde man so sagen, boah, der Timo Becker bräuchte eigentlich vielleicht mal eine Pause, könnte vielleicht mal von der Bank kommen, dann könnte Porat da spielen, aber das überzeugt mich gerade ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Und links hat er mich auch nicht überzeugt. Ist ein feiner Kerl, ist, glaube ich, auch in der Kabine echt fein, ist so vom Charakter her vielleicht dann so ein bisschen vergleichbar mit Stamboli, haben wir ja auch gesagt, ist ja von alleine sich so ein bisschen mit dem Umfeld und all dem, was da in Gelsenkirchen passiert, so ein bisschen beschäftigt hat. Das finde ich immer ganz stark. Letztendlich ist entscheidend auf Platz und da hat das bisher nicht gezeigt. Also der hat noch mächtig Luft nach oben, woran es liegt, ob es jetzt nur am Muslic-System liegt, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du eine gewisse Qualität hast als Fußballer, dann ist egal, in welchem System kannst du deine Stärken einbringen, das schafft er bisher nicht.
Ja, ich glaube, also vor allem als Allrounder hast du es immer schwer. Der hat auch seine Position noch nicht gefunden. Da muss man halt ganz ehrlich sagen, auf links, da, ja, vielleicht kann er das spielen, theoretisch, aber er ist halt Rechtsfuß. Das ist immer schwierig, wenn du da mit dem falschen Fuß verteidigen musst oder auf Flanken schlagen sollst. Und rechts war das okay, war aber, wie du sagst, auch nicht. Aber trotzdem hat er in der Hinrunde, glaube ich, auch 2 wichtige Tore geschossen. Und ich glaube, das ist trotzdem auch ein guter Mann für die Breite. Nicht jeder Transfer kann ein Volltreffer sein, der dann immer Stammelf spielt. Es muss halt auch mal vielleicht ein Transfer sein, der dich halt mal in der Breite verstärkt und vielleicht in der Kabine hilft. Und das scheint er ja zu tun.
Also diesen Transfer musst du ja auch machen. Du musst ihn, ne, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu holen, der in Kiel auf einem guten Niveau gespielt hat, der so Poli, sind mich schon wieder, mehrfach einsetzbar, also ich wollte das Poli-Wort nicht wieder sagen, aber der so einsetzbar ist und der auch charakterlich total gerade ist und du kein finanzielles Risiko eingehst, da musst du den Transfer machen und wenn der hinter daneben geht, ich würde ihn aber auch noch nicht als gescheitert bezeichnen, ne? Manchmal brauchen die Spieler ja auch ein bisschen Anlauf, um sich reinzufinden, also ist natürlich schade, wenn es dann ein bisschen länger dauert, aber es ist ihm zu wünschen, weil er einfach ein charakterlich gerader Typ ist und davon gibt's halt nicht mehr so viele.
Ja, absolut. Also jetzt von Scheitern zu sprechen nach was haben wir in 20 Spiele, ist aus meiner Sicht auch zu früh. Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist es in Kiel, da sind wir nochmal bei Porak gegen den Ex-Club. Die ersten fünf sind sehr nah beisammen. Also Kaiserslautern scheint nach der Niederlage erstmal ein bisschen weg zu sein. Hertha hat jetzt gewonnen, die sind noch ein bisschen weg, aber die haben natürlich auch die nötige Qualität und dann von 1 bis 5 sind es 3 Punkte und 8 Tore. Also gar nicht. Schalke könnte theoretisch nächste Woche bei einer Niederlage und wenn die drei Teams dahinter gewinnen, Fünfter sein. Ja, wird interessant. Also die nächsten Spiele werden durchaus richtungsweisend sein. Jetzt muss man mal wieder in die Spur kommen und da vor allem nicht abreißen lassen.
Ja. Vor allem, weil die anderen in der Spur sind. Also mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, was Darmstadt aufhalten soll. Die spielen halt einfach einen richtig tollen Fußball. Also das muss man einfach neidlos anerkennen. Das ist wahrscheinlich der vermutlich beste Offensivfußball der Liga. Ich habe nicht den Eindruck, dass man die zurzeit stoppen kann. Also, und die anderen, bei Hannover ist so ein bisschen Wundertüte, Paderborn, traditionell ist bei Paderborn ja immer gerade die Strecke hinten raus immer das Problem. Aber Schalke muss sich jetzt finden, ne? Also die Schalke hat jetzt im Endeffekt den Puffer, den sie aufgebaut haben für so eine Krise, der ist jetzt vorbei. Heißt Krise, das müsste dann jetzt bitte die einzige Krise in der Saison geblieben sein. Ansonsten hast du echt ein Problem.
Ja, und bei Darmstadt sollte man auch bedenken, in zwei Rückrundenspielen auch noch ohne Sieg. Also klar, bei der Hertha, da muss man jetzt nicht zwangsläufig gewinnen und auch in Bochum, wir können die davon singen, aber trotzdem, da haben sie 2-2 und 3-3 gespielt.
Ja, aber da war ich bei dem Spiel, war ich da. Also bei dem Spiel war ich da, da hätten sie, also da hat Bochum einfach Schwein gehabt, ne? Also gut, solche Spiele, ne, muss es auch geben, aber Darmstadt ist einfach in der Lage, in jedem Spiel 2+ Tore zu machen. Und das Potenzial haben viele andere Mannschaften eben nicht.
Ja, nächste Woche spielen die in Braunschweig, da können wir auch ein Lied davon singen, das ist ungemütlich, man wird sehen, Schalke in Kiel, also es wird spannend. Wir werden sehen, ich denke, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, wir werden mal schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Nächsten Montag, so Gott will, ja, das ist der Plan, dann auch als Vodcast müssen wir schauen, ich hoffe, es funktioniert, wir müssen es mal testen, aber das ist der Plan jetzt erstmal und vor allem wieder zu einem normalen Slot, nämlich Montag in der Früh, also dann ist der Montagmittag irgendwann online. Dirk, ich wünsche auf jeden Fall einen guten Flug und würde dir dann das letzte Wort geben. Wir sind unter einer Stunde.
Oh Mann, ja, hast du recht. Also das ist auch mal ganz okay. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ihr Nachsicht habt, dass wir ein bisschen wegen meiner Reise hier ein bisschen die letzten Folgen ein bisschen anpassen mussten. Danke auch an dich, Robert, dass du da so flexibel warst. Ich weiß, dass es von der Arbeitszeit nicht so genial ist, wenn man da immer abends, morgens und was weiß ich wann raus muss. Liebe Grüße. Ich hoffe, mein Content aus San Francisco hat euch auch gefallen. Und nochmal der Aufruf, wenn wir Fragen stellen, ihr könnt auch gerne Themen für Dat geht gar nicht und Dat ist geil und was macht eigentlich schicken. Ne? Also wenn ihr da irgendwas wollt, sehr gerne. Wir sind da für alles, was befruchtet, sehr dankbar. So, und ich mache mich jetzt fertig. Ab in Flieger, ab nach Hause. Ich freue mich auf den Pott.
Ja, übrigens noch ganz kurz abschließend dazu. Der Kollege, der bei YouTube seit 3 Wochen was macht eigentlich nach Peter Senscheid fragt, ich habe es gelesen. Ich habe nur einfach noch nicht so viel gebunden über ihn. Deswegen, aber ich werde versuchen, auch Peter Senscheid irgendwann mal reinzukriegen. Ja, das war die Zeit, als ich damals Schalke-Fan geworden bin. Das interessiert mich selber, was der jetzt macht, aber ist ja bei einigen Spielern leichter als bei anderen. Ja. Und
ich meine, ich habe den auch irgendwann mal gesehen, aber dazu dem könnte ich zum Beispiel auch keine Anekdote erzählen, weil das war alles vor meiner Zeit. Aber spannend ist auf jeden Fall.
Schauen wir mal. Also ich hoffe, wir kriegen es bei Ihnen. Dirk, dann guten Flug und ja, an Mann. Die Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Bye, bye.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.